Tatsächlich bin ich auf ein Buch gestoßen von Mohamed Yunus, Friedensnobelpreisträger, Gründer der Grameen Bank, und sein Buch heißt halt Social Business, so eins seiner Bestseller. Und da habe ich halt gedacht, mega, genau das ist es, weil der hat dann halt aufgezeigt, wie man Unternehmertum und Gutes tun vereint. Und mir war auch klar, dass ich jetzt nicht in die Politik wechsle oder dass ich jetzt auch keine NGO gründen werde, weil damit kenne ich mich ja nicht aus. Ich bin ja nun mal Unternehmer, ich kann halt Vertrieb und noch ein paar andere Sachen. Aber ich wollte jetzt nicht komplett das Spielfeld wechseln, sondern ich wollte eigentlich von den Prozessen das Gleiche weiter tun, was ich konnte, wollte aber eine andere Wirkung halt erzielen.
Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast.
So, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Positive Entrepreneurship Podcast. Und es hat lange gedauert, bis zur wahrscheinlich 70. Folge oder so, bis ich dich hier am Mikrofon, am Bildschirm habe, lieber Nils. Also mein heutiger Gast ist Nils Dreier, mein alter Freund, Weggefährte und Mitgründer von Text Provider. Wir haben angefangen 2007, gar nicht mit Text Provider, mit einer ganz anderen Firma, mit Netjobbing damals zusammen. Das war Nils Idee. Da erzählen wir vielleicht auch ein ganz bisschen drüber. Aber ich möchte dich eigentlich vorstellen als Social Entrepreneur, als Sozialunternehmer oder als Impact-Unternehmer, weil du machst die Hilfswerft und ihr habt im Moment ein Programm, das Inclupreneur-Programm. Und darüber wollen wir heute sprechen, was du eigentlich unternehmerisch tust, um die Welt ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen und was dich dazu bewogen hat. Nils, herzlich willkommen.
Arne, vielen Dank für die Einladung. Ich dachte, du fragst mich nie.
Du hilf uns doch mal, oder was war eigentlich, also vielleicht können wir diese Reise auch mal so ein bisschen beschreiben. Du hast auf einer sehr unternehmerischen Uni studiert, ja. Zumindest ist das so immer so meine Wahrnehmung. Ich habe in Düsseldorf studiert und du hast auf der Uni Wittenherdecke studiert und das war immer schon ein sehr unternehmerisches Umfeld. Was waren so deine ersten unternehmerischen Gehversuche und was hat dich dann, ja, vielleicht kannst du diese Reise gleich mal so ein bisschen in Fast Forward beschreiben. Und wie kamst du dann vom Unternehmertum zum sozialen oder zum Impact-Unternehmertum?
Ja, gerne. Also ich glaube, prägend auf dem Bauernhof aufgewachsen. Das heißt, früh mit anpacken und mitmachen, Teil sein von etwas Größerem. Dann eine Zeit in den USA verbracht, so ein Austauschjahr in der Schule und da so ein bisschen diese positiven Aspekte der amerikanischen Gesellschaft in mich aufgesaugt und seitdem eigentlich so der starke Drang, unternehmerische Konzepte umsetzen zu wollen. Und ich habe tatsächlich eine Bankausbildung gemacht und war da aber nicht so ausgefüllt, dass ich parallel angefangen habe, ein Online-Startup aufzubauen, eine Quiz-Community. Wir schreiben das Jahr 1998, 99. Und ich habe so eine Art Wer wird Millionär im Internet nachgebaut, beziehungsweise ich habe eher aus so einer Art Projektmanagement-Logik Leute dazu motiviert, das für mich zu bauen. Und habe dann halt alles Mögliche drumherum organisiert mit Platzen der neuen Marktbubble war das Thema irgendwie vorbei, aber ich habe ein bisschen Geld verloren, was meine Großeltern für mich gespart hatten. aber es war gut angelegt. Also es war gut angelegt in meine Erfahrung und das war dann eben auch die Basis wahrscheinlich, warum ich in Witten eine Chance hatte, genommen zu werden, weil ich irgendwie gezeigt hatte, dass ich schon mal unternehmerisch was ausprobiert habe. Und dann sind viele Projekte gewesen. Ich habe eine Kommunalberatung mit ein paar Freunden gemacht, wo wir Städte begleitet haben bei Umsetzung von Bürgerbeteiligungsprozessen unter anderem. Ich habe Hängematten vermietet an der Ruhr eine Zeit lang. Parallel habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben. Genau, aber mein erster wirtschaftlicher Erfolg war, als ich dich dann traf, Arne.
Das klingt super, das können wir auf jeden Fall so drin lassen. Ja.
Ja, also nicht sofort in dem Moment, aber wir haben es ja zumindest geschafft, irgendwie unsere Ressourcen, die wir zur Verfügung hatten, recht wirksam einzusetzen. Ne? Und wir mussten das Feld ja irgendwie noch identifizieren, in dem diese Wertschöpfung dann da war. Aber über den Umweg dieser Online-Jobvermittlung, die wir aufgebaut haben, sind wir dann irgendwann in das Feld des Content-Marketings vorgestoßen. Und da haben wir ja die Branche ein bisschen gerockt, ein paar Jahre zusammen.
Was eigentlich ganz geil ist, weil das ist ein Thema, was glaube ich, bei mir im Podcast noch nie so erzählt wurde, auch wie wir damals losgegangen sind. Also für alle, die das nicht wissen, Nils, das war deine Idee mit Netjobbing. Du hattest eine Idee für, so heute würde man sagen, sowas wie Elance oder sowas wie Upwork, also eine Plattform, auf der Freelancer und Unternehmen ein Marktplatz-Matching haben und Jobs ausgeschrieben werden, die dann von Leuten irgendwie über ein Bietverfahren umgesetzt werden. Und wir haben es früher immer eBay für Arbeit genannt. Und was so meine ersten Erfahrungen so mit strukturiertem Arbeiten mit dir war, wir haben parallel, das musst du gleich mal erzählen, wie du auf Gernot gekommen bist, wir haben angefangen, diese Seite programmieren zu, keiner von uns kann programmieren oder konnte das. Und dann haben wir eine PHP-Programmierfirma in El Salvador gefunden. Das muss ich jetzt gleich mal erzählen. So, und wir haben damit Gründerwettbewerbe gewonnen und an vielen teilgenommen. Das war so die erste Möglichkeit, uns zu finanzieren. Und so sind wir auch in Bochum gelandet. Erzähl mal die Story mit Gernot, weil ich finde das total herrlich, dass das hier mal Raum findet. Ja?
Also, wenn du nicht aufpasst, bist du hier gleich der Gast. Ne? Die Story war, dass ich im Rahmen meines Studiums eine Zeit lang in Zentralamerika unterwegs war und eben auf einen ausgewanderten Hannoveraner gestoßen bin, Gernot Premper, der in El Salvador zu dem Zeitpunkt eine Online-Agentur aufgebaut hat, um im Wesentlichen für den US-amerikanischen Markt Programmierdienstleistungen zu erbringen. Und genau, und die haben damals für $10 die Stunde dann für uns gecodet. So. Genau, der Kontakt war halt da und als das Konzept, ich habe in so einem Familienunternehmen gearbeitet und habe halt einfach realisiert, dass da viele Ineffizienzen waren, dass viele Leute Dinge machen, für die sie eigentlich zu hochqualifiziert waren oder die man auch gut hätte outsourcen können, wenn es denn nur eine Möglichkeit gäbe für ein strukturiertes Outsourcing. Und dieses Konzept, Netjobbing hatten wir es dann genannt, haben wir halt in dieser Plattform umgesetzt und ja, also auch, wie du sagst, wir haben die ersten 2-3 Jahre uns so durchgekämpft, haben ein paar Businessplan-Wettbewerbe gewonnen, damit ein bisschen Geld gesammelt. Und ja, ist aber im Nachgang, wissen wir, glaube ich, beide, dass wir nicht genug finanzielle Mittel hatten, um ein Plattformgeschäftsmodell aufzubauen. Und rein organisch war dann auch, wir sind dann, glaube ich, in diese Zeit der Bankenkrise dann auch so ein bisschen reingeschlittert, die in dieser ganzen Community, die wir bespielt haben, auch ein bisschen Spuren hinterlassen hatte. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja verschiedene Ressourcen aufgebaut, hatten Kundenkontakte und hatten viele Freelancer akquiriert und ja, und dann hat man uns gefunden, ne? Und dann hat man uns gefunden zum Thema Content-Produktion. Und wir haben dann aber auch die richtige Entscheidung getroffen, von dem Plattformmodell auf so eine Art Managed Service hin zu Full-Service-Content-Agentur Schritt für Schritt umzuswitchen, weil auf einmal haben wir dann Geld verdient, ne?
Ja.
So. Und ja.
Die Reise ging dann gemeinsam weiter und irgendwann kam Sven dazu, unser dritter Partner. Und wir haben dann verschiedene Sachen unternehmerisch gemacht, haben ja noch andere Sachen gegründet, unter anderem Succedo, eine weitere Content-Agentur in Berlin. Und haben Textprovider irgendwann im Jahr 2015, Ende des Jahres, in so einem Buy-and-Build-Prozess verkauft. Und danach bist du, hast du danach unmittelbar die Hilfswerft gegründet oder war da noch Zeit dazwischen? Du hattest schon relativ klar, was du machen wolltest,
Mann. Ja, mein Vorteil war, glaube ich, ich hatte mich im Studium mit Nachfolgeprozessen in Familienunternehmen beschäftigt. Und ein Erfolgsfaktor für den ausscheidenden Unternehmer ist, dass er eine Hinzumotivation hat, was er als nächstes machen möchte. Mhm. Und gerade wir haben ja viel Herzblut und Schweiß und Energie reingesteckt in unser damaliges Business. Und es hat sich auch gut entwickelt. Aber für mich war klar, ich brauche relativ schnell einen neuen Attraktor, damit ich dem nicht zu viel reinfusche. Wir haben ja dann damals auch einen externen Geschäftsführer uns gesucht, noch vor dem ganzen Exit-Prozess. Und tatsächlich ist die Hilfswerft gegründet worden, bevor wir, die ist am 11.11.2014 gegründet worden. So, und vor diesem Gründungstag lag natürlich auch noch ein halbes Jahr Orientierungsphase, wo man überhaupt schaut, was man denn möchte. Und für mich, meine persönliche Motivation, warum ich jetzt Richtung Social Business gegangen bin, war, ich habe schon für mich gemerkt im Text Providers, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, ich wollte da auch gesellschaftliche Wirkung mehr entfalten. Also mir ist deutlich geworden, dass halt Geld als einziges Optimierungsmittel, Steuerungsinstrument für mich nicht mehr funktionierte. Gibt ja verschiedene Studien darüber, wie viel Geld so gut tut und was auch immer, die kannte ich alle nicht, aber für mich war irgendwie klar, um das Leben zu leben, was ich mir wünsche, hatte ich mehr als genug zu dem Zeitpunkt. So, und deshalb habe ich mich dann eben umgeschaut nach etwas mit Purpose, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab, und verschiedene Workshops und so weiter besucht. Und habe dann, tatsächlich bin ich auf ein Buch gestoßen von Mohamed Yunus, Friedensnobelpreisträger, Gründer der Grameen Bank, und sein Buch heißt halt Social Business, so eins seiner Bestseller. Und da habe ich halt gedacht, mega, genau das ist es, weil der hat dann halt aufgezeigt, wie man Unternehmertum und Gutes tun vereint. Und mir war auch klar, dass ich jetzt nicht in die Politik wechsle oder dass ich jetzt auch keine NGO gründen werde, weil damit kenne ich mich ja nicht aus. Ich bin ja nun mal Unternehmer. Ich kann halt Vertrieb und noch ein paar andere Sachen. Aber ich wollte jetzt nicht komplett das Spielfeld wechseln, sondern ich wollte eigentlich von den Prozessen das Gleiche weiter tun, was ich konnte, wollte aber eine andere Wirkung halt erzielen. Und das war quasi der Anlass, dann in Gespräche zu gehen mit anderen Freunden. Also wir sind ja tatsächlich auch wieder jeder Empirie als Gründerteam, als Freunde und Gründerteam erfolgreich gewesen. Und das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Also mit der Hilfswerft würde es auch immer jedem empfehlen, weil einfach dieser Vertrauensbonus, den man halt hat, wenn man mit Freunden gemeinsam startet, einfach super wichtig ist für alle Prozesse und die ganze Kommunikation. Aber wie dem auch sei, also wir wussten halt, dass wir wirkungsorientiert was verändern wollten. Ehrlicherweise war uns am Anfang nicht ganz genau klar, worauf es hinauslaufen wird.
Und dann erzähl mal ein bisschen was von der Reise und der Absicht und auch wie die Hilfswerft aufgestellt ist und vielleicht was ihr so für Projekte oder Initiativen gemacht habt, worin du diese Wirksamkeit irgendwie wiedererkennst. Und dann können wir können wir nachher zu den aktuellen Themen kommen.
Ja, sehr gern. Also uns war irgendwie klar, das Thema Social Entrepreneurship, da steckt für uns die Energie drin. Und wir fanden es mega schade, dass wir eigentlich nur durch so einen Zufall auf das Thema aufmerksam geworden sind. Insofern haben wir uns die Mission gegeben, das Thema Social Entrepreneurship in Deutschland bekannter zu machen. So, was ist Social Entrepreneurship? Wir haben jetzt hier viele Gäste schon mal erläutert, aber ich sage halt immer, das Zusammenwirken von Geschäftsmodell und Wirkmodell innerhalb einer Organisation. Also es muss beides geben. Es muss ein Geschäftsmodell geben, was dafür sorgt, dass Geld reinkommt, und es muss ein Wirkmodell geben, was dafür sorgt, dass halt ein gesellschaftlicher, ökologischer, sozialer Nutzen halt entsteht. Und wir haben dann über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht, wie wir dieses Konzept in Deutschland bekannter machen. Und in unserer, also wir sind dann halt losgerannt, wir haben erst eine Zeit lang waren wir auch sowas wie so eine Art Social Entrepreneurship, ja, Inkubator oder sowas in der Art. Also wir haben Leute pro bono beraten, die gerade in Gründungsprozessen sich befanden für Startups. Wir haben zum Beispiel die Jungs von Einhorn unterstützt bei ihrer initialen Crowdfunding-Kampagne, haben den Kontakte hergestellt zu den großen Drogerieketten, weil wir die zu dem Zeitpunkt schon hatten. Aber es war dann irgendwie klar, okay, wir sind wirksam, aber wir haben kein Geschäftsmodell. Nett. So. Und am Ende, was heißt am Ende, also wir haben einfach vieles ausprobiert, was natürlich auch so ein Vorteil ist, wenn man selber jetzt nicht gerade aus der Uni kommt und kein Geld zum Leben hat, sondern alle drei Gründer hatten halt andere Jobs, haben die auch teilweise immer noch und waren jetzt nicht finanziell sofort darauf angewiesen, dass wir ab dem Tag 1 jetzt Gehälter zahlen müssen, ne? Sondern wir konnten es einigermaßen smooth angehen lassen und auch so ein bisschen die Organisation nach unseren eigenen Bedürfnissen formen. So, das ist ein gewisser Luxus, den man dann hat, wenn man zum dritten oder vierten Mal gründet. So. Und was am Ende oder als Zwischenergebnis dabei rausgekommen ist, dass wir uns definitiv auf den Bildungssektor fokussiert haben und dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne das Hochschulsystem dahingehend ändern, dass in der klassischen BWL-Management-Ausbildung das Thema Social Entrepreneurship vorkommt. Weil es ist eben auch Entrepreneurship, aber es ist eben Entrepreneurship plus X. So, und ich habe inzwischen auch die feste Überzeugung, dass es langfristig gar keine Unternehmen mehr geben wird, die nicht über beides verfügen, was ich vorhin schon sagte, über ein Geschäftsmodell und ein Wirkmodell gleichzeitig. Und deshalb finde ich es halt wichtig, dass an den Unis, in den Gründungszentren eben auch deutlich gemacht wird, dass Unternehmertum nicht nur bedeutet, maximal viel Geld zu erwirtschaften, sondern dass es darum geht, maximale Wirkung zu erzielen. Und dafür haben wir halt ein Produkt entwickelt, nennt sich Social Entrepreneurship Camps, so eine Art Blog-Seminar-Format, was wir den Hochschulen verkaufen, wenn man so das einfach sagen möchte. Und wir das dann auch an den Hochschulen durchführen und dann viele Social EntrepreneurInnen und ExpertInnen einladen, um praxisnah mit den Studierenden dann auch wirkungsorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Das heißt, ihr habt ein Geschäftsmodell, ihr seid klassisch als Anbieter in diesem Bildungs- oder Hochschulbildungs-, Fortbildungsmarkt mit unterwegs, da gibt es Budgets für, das ist nichts, was irgendwie erfunden werden musste, sondern das waren Hochschulen gewohnt, auch für Externe und gerade für solche Initiativen auch Geld auszugeben und in diesen Budgets, daraus speist ihr für dieses Produkt quasi euer Geschäftsmodell.
Genau, man muss sagen, dass also wir so mal Pi mal Daumen kostet so ein Format 15.000 Euro. So. Das ist jetzt in der Wirtschaftswelt nicht viel, für eine Hochschule ist das relativ viel Geld. Mhm. Aber wir haben teilweise auch, wir haben am Anfang immer gesagt, okay, wenn ihr ein Drittel zahlt, dann sorgen wir dafür, dass wir die anderen zwei Drittel bekommen. Wir garantieren euch die Durchführung. Ihr stellt uns quasi das Framework zur Verfügung, die Studierenden, Räumlichkeiten etc. Und wir akquirieren dann noch einen Partner oder eine Stiftung oder ein Förderprogramm on top. Und ihr müsst aber dafür uns dann zusagen, dass wir eben auch noch andere Leute mit in diese Veranstaltung reinsetzen können. Und das ist natürlich ganz geil, weil wir dann eben auch von Unternehmen Leute teilweise mit reingesetzt haben und dadurch natürlich mehr Diversität hatten. Also man muss sagen, es gibt so ein paar grundsätzliche Regeln, die für uns wichtig sind, auch wenn so eine Veranstaltung vielleicht im Bereich, keine Ahnung, BWL oder am Entrepreneurship-Lehrstuhl läuft, beharren wir darauf, dass es immer für alle Fakultäten offen ist. Mhm. Weil wir halt auch fest davon überzeugt sind, dass Social Entrepreneurship eine Öffnungsfunktion hat, Unternehmertum für ganz andere Gruppen attraktiv zu machen. Und nicht nur im klassischen Management und, keine Ahnung, vielleicht noch Jura-Kontext, wo die meisten GründerInnen halt herkommen, sondern alle Fachbereiche, auch soziale Arbeit, whatever. So. Und genau, und so ein bisschen haben wir uns den Markt auch selbst geschaffen, weil inzwischen einfach, auch auf der politischen Schiene, wir haben das Social Entrepreneurship Netzwerk quasi mitgegründet, sind eines der Gründungsmitglieder, die halt politisch dafür sorgen, dass das Thema Social Entrepreneurship in jedem Koalitionsvertrag seit einigen Jahren steht. Und das bedeutet, dass Hochschulen jetzt halt auch teilweise über Mittel verfügen, solche Projekte zu wuppen. Und ja, und wir jetzt teilweise auch keine externen Partner mehr benötigen, um Veranstaltungen durchzuführen, sondern Hochschulen alleine aus ihren Budgets solche Formate finanzieren.
Für das Narrativ, an das du glaubst, und das teile ich übrigens, dass es in einigen Jahren keine Unternehmen mehr gibt, die es sich in Anführungsstrichen leisten können, nur noch for profit und nicht for purpose zu arbeiten, denen werden einfach die, ich sag mal, die Talente ausgehen, weil es gibt ja schon bei ganz vielen jungen Menschen so einen Paradigmenwechsel. Sinnhaftigkeit ist ein ganz, ganz großer Treiber, auch für hin zu bestimmten Jobs oder Arbeitsplätzen, und Menschen wollen sich einfach mit Unternehmen identifizieren, die irgendwas Sinnvolles bewegen. Und das, also ich habe auch eine Bankausbildung gemacht, irgendwie 98 so, ja, da war das noch, also da kann ich das gar nicht, da war ich in dieser Community, die damals, glaube ich, noch sehr, sehr klein war, da hatte ich gar keinen Zugang dazu, und das wurde von der Wirtschaft immer irgendwie, zumindest so presseseitig und was der Common Sense war, irgendwie eher entwertet, ja, das war dann immer so ein bisschen Spinnertum oder das wurde nicht so ernst genommen, und das ist ja total gone, also das ist ja lange durch, ja. Und es gibt mittlerweile viele Fonds, die in Startups investieren. Und wenn man sich mit jungen Gründerinnen und Gründern unterhält, ist das immer mehr Thema, auch Geschäfte und Geschäftsmodelle zu bauen, die for-profit sind und die Welt verändern oder die Welt in irgendeinem Aspekt zum Positiven verändern. Und was ihr macht mit dem, also mit diesem Hochschulmodell, ihr sorgt ja direkt dafür, dass in der Ausbildung der jungen Menschen, das schon als Alternative quasi ins Rampenlicht kommt und nicht mehr so ein Abseitsbereich ist, über den man sich selber informieren muss. Und wie messt ihr da euren Impact? Also gibt es irgendwie eine Anzahl an Hochschulen oder, wenn du jetzt sagst, Koalitionsverträgen, dass ihr in bestimmten Ländern da irgendwie schon drin seid? Wie hat sich das eigentlich entwickelt über die letzten Jahre? Weil ihr seid ja auch schon eine ganze Weile unterwegs damit.
Genau. Also ich muss noch mal zwei, drei Klammern öffnen und dann wieder schließen. Also was du gerade gesagt hattest, einerseits, dass den Unternehmen die Talente ausgehen, das ist also die nicht beides liefern können, also Purpose und Profitabilität. Es teile ich genauso. Aber die Beschreibung, die du halt machst, ich glaube, der Social Startup Monitor, der halt das Gründungsverhalten jedes Jahr misst, der zeigt in den letzten Jahren eine kontinuierlich steigende Anzahl von purpose-orientierten Gründungen. Ja. Und wir sind, glaube ich, nahe der 50-50-Marke. Was eben bedeutet, dass jeder, der nicht purpose-orientiert ist, kann demnächst einen Wettbewerber haben in seiner Branche, der das Gleiche bietet, aber plus Purpose. Mhm. So, das heißt, dass nicht nur die Talente dann abwandern, sondern dass auch die Kundinnen halt sagen, ey, ich kann das Produkt A oder B kaufen. Und bei B kann ich noch ein bisschen Karma für mich verbuchen, kaufe ich B. So. Also das heißt, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach der Wettbewerb auch da ist aus der Gründerszene und dass halt einfach alle Geschäftsmodelle hart attackiert werden, auch von der Seite. Das ist doch gut so, dass es passiert. Total gut so. So, genau. Also das war mir noch wichtig, das nochmal auszuführen. Und ich würde nochmal sagen, was wir halt tun, ist Aktivierung. Also wir haben halt unseren Fokus gesetzt, Leute von Null auf oder Institutionen von 0 auf 1 zu bringen. Und das ist jetzt ein recht schwieriges Unterfangen, muss man ehrlicherweise sagen, weil man häufig mit Leuten über Dinge spricht, die sie noch nie gehört haben. So, und man muss dann halt diese Überzeugungsarbeit leisten, aber das können wir halt irgendwie. So. Und zu deiner Frage zurückkommt, wie wir Wirkung messen. Also wir haben es schon innerhalb unserer verschiedenen Produkte, ich komme gleich nochmal drauf, was wir noch so machen, jeweils Wirkungsketten definiert und dann eben auch verschiedene KPIs, die wir dann halt abprüfen und erfassen. So. Unterm Strich ist natürlich unser Segment der Bildungsbereich. Und Bildung ist halt mega krasser Hebel, aber mega schwer zu erfassen. So. Und interessanterweise ist das auch ein Mitgrund, warum wir nicht mehr nur in diesem Hochschulbereich tätig sind als Hilfswerft, sondern warum wir auch andere Felder für uns schrittweise erschlossen haben, weil es, so schön es auch ist, ein bisschen schmerzhaft auch teilweise ist, weil man nicht so konkret benennen kann, wie die Wirkung aussieht. Also klar ist natürlich, wenn eine Hochschule mit uns so ein Format macht und wir dann gleichzeitig der Hochschule nicht nur eine einmalige Camp-Durchführung verkaufen, sondern eben auch so eine Train-the-Trainer-Modul. Und die Hochschule dann ein Jahr später bei uns anruft, so keine Ahnung, jetzt gerade Hochschule Karlsruhe, aktuelles Beispiel, haben sich gerade letzte Woche bei mir gemeldet und sagen, hey Nils, vor 2 Jahren wart ihr doch bei uns und letztes Jahr haben wir es alleine gemacht, da warst du doch als Speaker mit dabei, dürfen wir dich auch wieder als Speaker mit einplanen, um allgemein am Anfang ein bisschen was zum Thema Social Entrepreneurship zu sagen. Yeah. Yes, genauso muss es sein, weil wir Train the Trainer, wir bilden halt Leute aus an den Hochschulen, die selber unser Format dann durchführen können und damit können wir unsere wenige Manpower, die wir halt sind, multiplizieren und schaffen es dann Schritt für Schritt das Thema in die Breite zu tragen. So, und das ist quasi die Wirkung ist auf so vielen Ebenen, weißt du, es ist halt eine Selbstwirksamkeitserfahrung der Individuen, die halt da rausgehen und sagen, krass, Alter, ich wusste das alles gar nicht und ich bin total motiviert, weil man die größten Herausforderungen der Welt auch als die größten Märkte für Social Entrepreneurs ja. neu denken kann. So.
Ja, das ist ja mal eine geile Perspektive, ne? Also, und ich glaube, Bildung ist ja der totale Proxy oder der absolute Hebel für alles. Und wenn du schon sagst, dass im Startup-Monitor schon fast 50% der Gründungen for purpose sind, ja, gegebenenfalls for purpose, for profit, und das eben früher nicht so war und diese Kurve steigt, dann ist das ja schon eine Transformation auf der Bewusstseinsebene von jungen Entrepreneurinnen und Entrepreneuren, die das jetzt einfach, also das geht ja nicht mehr weg. Und ich bin ja auch, also das ist ja auch was, woran wir bei Mindset was arbeiten, wo wir sagen, da helfen einfach positive Philosophien, so das kollektive Bewusstsein zu verändern. Und das macht ihr dann ja ganz konkret für die Möglichkeit Entrepreneurship. Ja, also und das Bild des Unternehmers oder der Unternehmerin, oder bleibe ich sogar mal bei das Bild des Unternehmers, ja, das war jetzt ja historisch in Deutschland nicht zwingend positiv besetzt. Das in den USA übrigens, du hast es eben erzählt, du warst als früher mal da, nochmal irgendwie anders ist. Da ist es diese American Dream, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist meistens irgendeine Unternehmergeschichte oder diese ganzen Success-Stories sind sehr unternehmergeframed. Und wenn man sich die deutschen Tatorte von Schimanski bis aktuell anguckt, ist, keine Ahnung.
Naja, das auch der Unternehmer nicht. Ist immer der Mörder.
Der fiese Unternehmer ist dann, genau, der hat irgendeine Leichen im Keller. Und das kommt aus dieser, kommt ja auch das ganze Thema Unternehmertum aus dieser Raffgier-Ecke rauf. Und ich glaube, dass das der größte Hebel ist, dass wir gesellschaftlich was verändern können. Wir brauchen alle anderen auch, also Politik und Bildung und so weiter. Und ich glaube, dass Unternehmertum der relevanteste Hebel ist, um die großen Probleme und Herausforderungen, die so vor uns liegen, zu gestalten. Also ich glaube, ohne das geht es nicht.
Es wird schwierig. Ne? Es wird sehr schwierig. Und das Schöne ist halt, dass durch dieses Narrativ öffnen wir halt auch dieses Feld für ganz viele schlaue Köpfe. So, und ich sehe das oft, dass quasi nicht, dass die Erstgründung halt so sehr stark profitorientiert ist und dass aber eine Saturierung dann halt relativ schnell einsetzt und dann eine Zweit- oder Drittgründung halt krass auf diesen Purpose halt entsprechend einzahlen. So, und das ist gut so. Also es wird, ehrlicherweise braucht man auch ein bisschen, also es hilft auf jeden Fall vorher mal normales Unternehmertum gemacht zu haben, wenn man danach zum Beispiel sich mit Gemeinnützigkeit auseinandersetzen darf. So, also das ist halt einfach manchmal auch ein Pain-Thema, also von der Regulatorik her gesehen. Aber das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter breit treten. Jedes Spielfeld hat halt ein paar andere Regeln. So, aber es gibt halt einen Großteil der Regeln, die gelten trotzdem und man braucht halt gute Produkte, man muss seine Kunden halt zufrieden machen und wenn man weiterempfohlen wird, dann macht man es meistens richtig.
So. Ja, ich würde da trotzdem nochmal eintauchen einen Moment mit dir, weil ich finde das ganz wichtig, gerade in Bezug auf eure Social Entrepreneurship Camps an Hochschulen, wo ja auch viele Gründerinnen und Gründer herkommen. Weil ich habe mal irgendwann jetzt als Hörbuch dieses Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Mhm. Da ist ganz, ganz viel, wird darüber gesprochen, was bis 2050 alles passieren muss. Und das muss alles zeitgleich passieren. Und der Großteil davon ist irgendwie noch nicht erfunden oder weit entfernt von marktreif und so weiter. Und gut, Gates ist ja Unternehmer. Und da wird ganz, ganz viel auf unternehmerische Innovation gesetzt, die irgendwie passieren muss, damit wir dieses eine Problem, damit ist ja noch gar nicht Biodiversität und unsere ganzen gesellschaftlichen Probleme, die wir noch haben. Dafür brauchen wir auch gesellschaftliches Unternehmertum. Nur früher, also dass dieses Narrativ jetzt schon kippt, und ich finde diese Zahl total ermutigend, dass du sagst 50%, also die Welle bricht, wir sind mittendrin, ja, zumindest dann hier in der westlichen Welt. Und ich glaube, wir brauchen auch die ganzen First-Mover-Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, also es reicht nicht mehr, dass die Leute Unternehmen bauen und nachdem sie erfolgreich waren, dann gucken, was treibt mich eigentlich um. Ich meine, die Reise habe ich ja auch gemacht. Ja, und dass das erst mit dieser Saturierung einsetzt. Und dass das jetzt nicht mehr der Standardweg ist, das ist ja schon ein totaler Gewinn. Das macht mir ganz große Hoffnung.
Ja. Ja, absolut. Also hätte auch anders kommen können, wenn ich damals während meines Studiums in Witten die Chance gehabt hätte, an einem Social Entrepreneurship Camp teilzunehmen, was es nicht gab. Mhm. Ne, also man muss ja irgendwie auch darauf hingewiesen werden, dass es diese Möglichkeiten gibt, weil alles neu denken tut man ja auch nicht. So, also von daher ist es schon, gibt es halt beides. Aber wir können vielleicht auch nochmal den Switch machen, auch zu dem, was die Hilfswerft noch macht oder womit ich mich jetzt auch gerade... Aber auch was
heute macht, wo wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen hatten.
Genau. Ja, ja, absolut, also weil das passt gerade auch ganz gut rein. Also ich hatte ja schon angedeutet, dass die Studierenden und diese Uni-Arbeit, das ist quasi so ein bisschen unser Kern, so als Hilfswerft, da kommen wir her, und das wird auch nicht mehr weggehen. Also daraus ziehen wir halt auch ganz viel. So. Aber das Thema Wirkungsmessung und nicht nur mit einem 10-Jahres-Horizont Dinge zu verändern, sondern unmittelbar auch wirksam zu sein, ist bei uns auch immer heiß diskutiert im Team. So. Und wir haben viel darüber nachgedacht, was wir vielleicht für die Unternehmenswelt machen können. So. Und sind dann halt auf dieses Feld gestoßen. Ich habe darüber gesprochen, dass es, dass am besten Geschäftsmodell und Wirkmodell zusammenkommen. Mhm. So. Nun ist es nicht jeder Organisation so einfach möglich, ein Wirkmodell zu entwickeln. Also, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe, keine Ahnung, was, ich verkaufe irgendwie Wasser oder so, dann hat Viva Con Aqua jetzt halt vorgemacht, wie man das machen kann, dass man Wasser verbindet mit einem Wirkmodell, in dem halt ein Teil des Gewinns reinvestiert wird oder des Umsatzes, um halt Wasserarmut zu lindern in anderen Regionen. So. Wenn ich jetzt Stühle produziere, dann kann ich vielleicht die Rohstoffe möglichst nachhaltig beziehen, so, und dann mache ich da was, aber das sehe ich halt eher als Standard an inzwischen. So, da muss jeder, glaube ich, einfach mal gucken, woher kommen die Ressourcen, so, was kann man dann aber noch tun, so, und wir haben halt überlegt, können wir nicht als Hilfswerft Leuten andere Möglichkeiten noch aufzeigen, wie sie Impact oder auch soziale Nachhaltigkeit in ihre Organisation bringen können, wenn es für sie sozusagen als Einstieg in das Thema Wirkungserzeugung. Und da sind wir jetzt eher durch Zufall auf ein Feld gekommen, was ich persönlich jetzt nie aktiv betrachtet hatte, aber wo ich trotzdem schon Erfahrung hatte, nämlich das Thema Inklusion. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben in Deutschland fast 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung, davon 80% mit einer Schwerbehinderung, das heißt ein Grad der Behinderung von über 50%. Und diese Zahl wächst kontinuierlich, weil unter 5% von denen sind so geboren, sondern das ist durch Unfälle oder durch Krankheiten, durch Alterung kann man auch sagen, entsteht das einfach. Und unsere Gesellschaft und gerade auch die Arbeitswelt hat das oder ignoriert das einigermaßen so. Also sieht es halt nicht als Ressource, sondern eher als so ein lästiges Übel, weil man gesetzlich halt dazu verpflichtet wird, in Deutschland ab 20 Mitarbeitenden 5% Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. So. Wenn man das nicht tut, zahlt man eine Strafabgabe. Mhm. Und genau, das ist sozusagen der Kontext. Und wir haben halt gedacht, ey, lustigerweise haben Arne und ich ja unseren ersten sozialversicherungspflichtigen Angestellten damals in der Textprovider GmbH mit Gerd tatsächlich auch einen schwerbehinderten Menschen beschäftigt, der total dazu beigetragen hat, dass wir jetzt heute hier sitzen.
Ja, das ist also sprich, Gerd, nochmal herzlichen Dank. Gerd hat auch mehr gemacht. Ja. Und zwar Gerd, nicht Gerd und ein Team. Ja.
Exakto. So, ja, das heißt, was wir gemacht haben damals, war, dass wir hinter die Fassade, hinter diese Behinderung geschaut haben und nur die Kompetenz gesehen hatten, weniger jetzt aus Purpose-Orientierung, sondern eher aus, wir brauchen überhaupt jemanden, der mit uns das macht. Aber wir haben uns dann damals für ihn entschieden. Und es war total prägend für unsere gesamte Unternehmenskultur, für das Miteinander, weil für jeden, der nach ihm kam, einfach klar war, okay, hier wird Integration halt betrieben und hier ist es okay, auch anders zu sein. Und diese Erfahrung, die wir per Zufall erlebt haben, die versuchen wir jetzt strukturiert über Inkulopreneur halt den Startups und auch Grownups zur Verfügung zu stellen. Einerseits, um ihnen aufzuzeigen, dass es ein Fachkräftepotenzial gibt, was ungenutzt ist, aber gleichzeitig auch, um zu gucken, wie kann man die DNA eines Unternehmens auch in den Organisations- und Wertschöpfungsprozess so verändern, selbst wenn das am Ende das gleiche Produkt rauskommt, dass halt mehr Wirkung halt entsteht. Und die Wirkung entsteht natürlich, dass man Menschen eine neue Perspektive gibt, dass man auch die Sozialsysteme entlastet, und dass man halt auf einer anderen Art und Weise durch Diversität bessere Entscheidungen treffen kann innerhalb seines Teams. Und genau das ist quasi der Ansatz unseres Inkulopreneur-Projektes. Und das ist vor einem Jahr in Berlin gestartet. Und die Logik ist, es ist ein Pledge. Also die Unternehmen, die mitmachen wollen, committen sich, innerhalb von 3 Jahren eine gewisse Anzahl von inklusiven Arbeitsplätzen zu schaffen. Mhm. Und dieses Commitment ist quasi die Eintrittskarte bei uns im Programm, kompletten Support zu bekommen durch uns.
Wobei supportet die Unternehmen dann?
Genau, also im Endeffekt, die Logik ist immer so, wir fassen eine Gruppe von Unternehmen in einer Kohorte zusammen. Also in Berlin waren das jetzt in der ersten Runde 16 Unternehmen. Die wird dann über ein Zeitraum von 9 Monaten intensiv von uns betreut. Es beginnt mit so einem Kickoff-Event, 2 Tage Startercamp, wo wir mit Unternehmen und Experten Inklusionsstrategien für jedes Unternehmen entwickeln. Und danach ist eine Phase von 6 Monaten Umsetzungsbegleitung, wo wir wirklich aktives Projektmanagement machen. Das heißt, ich sitze dann quasi mit einem Core-Team des Unternehmens am Tisch, virtuell natürlich viel, und sag halt, okay, das haben wir jetzt in der Strategie festgehalten. Der nächste Meilenstein ist die erste inklusive Stellenausschreibung. Wo sind jetzt gerade die Bottlenecks? Welche Hürden haben wir etc. pp. Das heißt, wir machen aktives Projektmanagement mit den Unternehmen, um sicherzustellen, dass das Thema nicht hinten runterfällt, was ja in der Realität immer häufig passiert, wenn man nach einer Konferenz mit vielen Ideen wieder zurückkommt. So. Und das Interessante ist, die Unternehmen committen gegenüber uns diese Stellen. Und aktuell ist unser Finanzierungsmodell halt, dass wir quasi gegenüber der Stadt Berlin und dem Inklusionsamt auch committed haben, dass eine gewisse Anzahl von Stellen halt geschaffen werden, was wiederum deren Systeme entlastet. So, und wir geben das Commitment halt weiter und sind aber dann als aktiver Part Enabler dafür, dass diese Stellen tatsächlich auch geschaffen und besetzt werden können. Und inzwischen sind wir halt selber auch ein inklusives Team, also haben auch selber Menschen mit Behinderung bei uns, um diese Perspektive auch besser zu verstehen, haben begleitend noch ein Mentorinnen-Netzwerk aufgebaut mit 20 Menschen mit Behinderung, die in so einer Coaching-Prozess die Unternehmen mit begleiten und mit ihre Perspektiven mit teilen und die auch einfach durch ihre Präsenz dafür sorgen, Berührungsängste zu nehmen, weil wenn du nie Menschen mit Behinderung vorher in der Arbeit kennengelernt hast oder im persönlichen Umfeld niemanden hast, dann ist es halt einfach dann bist du so von deinen Glaubenssätzen, die durch die Medien oder Geschichten halt geprägt werden, manchmal auch blockiert, dass du nicht richtig gut handlungsfähig bist. Und wir versuchen halt diese Glaubenssätze und Modelle zu ersetzen durch Realerfahrungen, die man selber macht. So.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also auch die, dass das einige da irgendwie reserviert sind oder einfach aus Unsicherheit gar nicht wissen, wie gehe ich denn mit Menschen mit Behinderung um. Das ist ja auch ein breites Feld. Und als Kind, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Also meine Kinder sind auf einer Schule, in der das irgendwie wirklich total normal gelebt wird und die haben da gar keine Frage drüber und ich bin auf eine Schule gegangen, wo das immer getrennt war. Ich kann das schon grundsätzlich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das Arbeit ist, an diesen Vorbehalten und Glaubenssätzen zu arbeiten. Und du hast es eben gesagt, ihr habt das in Berlin gestartet und in Bremen gibt es das auch. Ist das, also wenn ich als Unternehmer an eurem Pledge teilnehmen möchte, muss ich dann Berliner Unternehmer oder Bremer Unternehmer sein oder habe ich auch die Möglichkeit, das von überall anders in Deutschland zu machen?
Genau. Also im Moment ist es halt so, dass wir in Bremen und Berlin diesen aktiven Support halt anbieten können. Also mit dieser Nachbetreuung, Umsetzungsbegleitung, wie wir es nennen. Im Endeffekt soll daraus natürlich eine Bewegung entstehen. Ja. Also die Idee ist ja, dass dieses Thema Inklusion als ein kleiner Wirkmechanismus, ist ja wirklich nur ein Door-Opener eigentlich, ne, möglichst in vielen Gründungsprozessen zumindest in Erwägung gezogen wird. Und dass halt PersonalerInnen, die neuen Job anfangen, halt darüber nachdenken, okay, können wir Inklusion nicht auch bei uns praktizieren, weil das eine soziale Wirkung hat, das hat aber auch eine Signaling-Wirkung im Sinne von Employer Branding etc. pp. Lange Rede, jedes Unternehmen in Deutschland kann plätschen. Wir können aber im Moment nur in diesen beiden Bundesländern eine aktive Betreuung anbieten. Aber die Story ist so, wenn wir in einem Bundesland 10 Unternehmen haben, die plätschen, dann haben wir ein geiles Argument, mit den lokalen Authorities in Kontakt zu treten und sagen, es gibt uns als erfolgreiches Pilotprojekt in 2 Bundesländern, by the way, 10 Unternehmen aus dem schönen, weiß nicht, Bayern oder NRW, wollen 30 inklusive Arbeitsplätze schaffen, bitte unterschreibe hier. So, und dann haben wir halt sehr gute Argumente, das Ding in anderen Regionen umzusetzen. Auf der Webseite seht ihr den aktuellen Stand, auch die Firmen, die schon dabei sind. Wir haben aktuell so knapp 50 Firmen, die committed sind. Und die plätschen knapp 150 Arbeitsplätze. Und die zweite Kohorte, die wir jetzt in Berlin gestartet haben, da sind auch ein paar größere Player mit dabei. Also wir sind schon in der ganz frühen Startup-Szene gestartet. Aber jetzt haben wir halt auch mit HelloFresh einen ersten DAX-Konzern mit an Bord, die halt, ja, keine Ahnung, die haben zum Beispiel in Brasilien gelernt, da wird Inklusion ganz anders gelebt in der Arbeitswelt als bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa. Und die wollen viele ihrer positiven Erfahrungen aus anderen Ländern auch in Deutschland übertragen. Wir haben eine Idealo dabei, Kfz-Teile 24, Einhorn, Ecosia, also viele, also auch Purpose-Unternehmen, aber auch ganz normale Businesses, die das für sich als Chance ergreifen. Und es haben auch schon erste größere Banken bei uns angefragt, mit denen wir jetzt im Gespräch sind. Also ich sehe durchaus das Potenzial, dass daraus eine dauerhafte Bewegung wird. Und man muss leider auch sagen, dass die Strukturen, also sprich die Ämter und Behörden, die eigentlich für das Thema verantwortlich sind, es gibt tatsächlich Menschen, die dafür bezahlt werden, sowas zu machen, die sind nicht kompatibel zur Startup-Szene. Und die sind auch nicht kompatibel zu schnell wachsenden Organisationen. Und das ist auch der Grund, warum es unser Projekt überhaupt gibt, weil wir quasi mit einem agilen Projektmanagement-Ansatz, mit einem Verständnis für die Unternehmerperspektive da reingehen und selber wissen, wie man es aufziehen muss, damit es am Ende erfolgreich ist. So, und deshalb freuen wir uns natürlich über alle Anfragen aus der ganzen Bundesrepublik von Firmen oder auch Menschen, die vielleicht selber eine Beeinträchtigung haben, die Bock hätten, als Mentor ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding noch deutlich größer wird, als es jetzt ist.
Also erstmal danke, dass du das vorgestellt hast. Mich hast du, also ich committe mich hier gerne live. Ich pledge auf jeden Fall. Also ich unterzeichne den Pledge und ich verlinke das mal in den Shownotes und das ist nicht auf der Hilfsurf-Seite, ist es natürlich verlinkt, aber ihr findet das direkt unter inclupreneur.de und inclu mit K. Genau. Und wie plant ihr als Hilfswerft, das dann weiter auszurollen? Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, wenn das jetzt noch erfolgreicher wird und mehr Unternehmen plätschen, braucht ihr dann Dependance in anderen Bundesländern oder gibt es dann Framework dafür oder können das andere Enabler das übernehmen? Wie geht das weiter? Oder baut ihr jetzt ein Team mit 100 Leuten auf, die für jedes Bundesland diesen Service oder diese Dienstleistung erbringen, des Enablings?
Ja, das sind genau die strategischen Fragen, Arne, ich sollte Coaching bei dir buchen vielleicht, die mich tatsächlich jetzt beschäftigen. Also wir haben jetzt in Berlin erstmal eine Finanzierung für 3 Jahre bekommen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich das ganz Coole. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und jetzt konnten wir aus einem spezifischen Topf eine Finanzierung für 3 Jahre, also Pi mal Daumen, 500.000 Euro bekommen, um quasi seedmäßig das Ding in Berlin umzusetzen. So. Und in meiner Brust schlagen dann immer 2 Herzen, weil ich denke, so krass, so viel öffentliches Geld, in Anführungsstrichen. Und wo ist denn jetzt bitte das Geschäftsmodell? So, das heißt, wir gucken einerseits Geschäftsmodellentwicklung, wo wir dahin gehen, aber wenn wir es wirklich schaffen, erfolgreiche Unternehmen dabei zu helfen, Stellen zu besetzen mit qualifiziertem Personal, dann ist da auf jeden Fall auch Potenzial für ein Geschäftsmodell.
Ja, das glaube ich.
Das müssen wir mal sehen, so wie das genau aussieht. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, das zu entwickeln. Aber es gibt auch Unternehmen, die auch bereit werden, für diese Beratungsleistung, die wir im Moment erbringen, die sie nicht bezahlen müssen, auch Geld zu bezahlen. Ich mag aber gerade ehrlicherweise den Luxus, dass die Unternehmen nicht mein Kunde sind und dass ich denen einfach sagen kann, was ich will. Also, dass ich, weißt du? Dass man einfach ungeschönt denen auf die Füße treten kann, weil die eben nicht meine Miete oder die Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlen. So, das ist schon ganz geil. Und auf deine Frage, wir haben jetzt Berlin im letzten Jahr erstmalig umgesetzt. Das war viel so Trial and Error. Und jetzt haben wir iterativ einfach den Prozess weiterentwickelt und optimiert und standardisiert, haben jetzt halt auch eine Prozessmanagement-Software implementiert, die ganzen Dinge halt erfasst, um es genau für so eine Skalierung aufzubereiten. Und Bremen ist jetzt quasi der erste Case, wo es sozusagen neu aufgesetzt wird. Und jetzt werden wir dann mal schauen, ob wir tatsächlich sagen, wir können viele Dinge aus dem Headquarter lösen, um es mal so zu sagen. Also diese Aktivierungsleistung, die Wirtschaft hat sich ja durch Corona sowieso so krass digitalisiert, dass es für alle auch egal ist, ob man jetzt in München präsent ist oder nicht. Also viele denken auch, wir sind ein Berliner Unternehmen, weil wir so aktiv sind in Berlin, weil wir sind ein Bremer Unternehmen oder Bremen und Oldenburg. Und es kann aber durchaus sein, wenn wir den richtigen Partner haben, dass wir Richtung Social Franchise gehen. Also weil die alle Bundesländer selber zu betreuen, ist dann vielleicht auch eine Organisationskomplexität, wo ich noch nicht genau weiß, ob wir das uns innerhalb der Hilfskraft aufbauen wollen. Also die, wir sind da auch offen und gesprächsbereit, wenn es jetzt Interessenten gibt, die zuhören und sagen, ey, ich, sowas wie Inklubpreneur in Baden-Württemberg würde ich super gerne machen oder wo auch immer, dann gerne mit mir in Kontakt treten über LinkedIn oder so. Und ja, aus der Hilfswerf-Perspektive vielleicht nochmal einmal die Fluglevel verändert. Ich denke, dass wir die Hilfswerf so langfristig als so eine Art Trägerorganisation entwickeln werden, die halt unterschiedliche langfristige Projekte durchführt. Also dann ist quasi jetzt Inklubpreneur ein Projekt der Hilfswerf und vielleicht ist es irgendwann auch mal eine eigenständige GmbH oder eine eigenständige Purpose GmbH oder B Corp, I don't know. Also das, vielleicht holen wir uns auch ein Finanzier noch mit rein, um das deutschlandweit auszurollen. Es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Aber wir wollen eigentlich weiter schauen, wo kann man diese Aktivierungsleistung erbringen in Feldern, wo das noch nicht passiert ist. So, also und jetzt sind wir in der Unternehmenswelt unterwegs. Also ich könnte mir halt auch andere Preneur-Logiken vorstellen. Also warum nicht Klimapreneur machen oder Peacepreneur oder I don't know Preneur. Also dieses aus dem Unternehmerischen heraus ein Feld, was komplex scheint, zu durchdenken und so aufzubereiten, dass es für die User, für die teilnehmenden Organisationen handhabbar ist, da steckt noch so viel drin und in dieser Kombination Wirkung, Social Entrepreneurship, Bildung, Aktivierung, das ist quasi, wie wir die Hilfswerf als Organisation jetzt weiterentwickeln wollen und wir probieren halt wir fangen klein an und probieren neue Dinge aus und wenn die funktionieren, dann machen wir sie größer. So, das ist so ein bisschen unsere Idee.
Ich kann mir total gut vorstellen, dass es für Inklubpreneur, gerade aus dieser Perspektive heraus, dass wir einen totalen Arbeitnehmer-Arbeitmarkt haben, der sich durch die Demografie und auch das Wachstum, also auch die Transformation der Wirtschaft, die kommen ja in Deutschland oder hier in Mitteleuropa immer mehr weg von dieser ursprünglichen produzierenden und Dienstleistungs mehr zu einer sehr technologischen oder immer noch internetbasierten Wirtschaft, dass das einfach für Unternehmen auch eine Notwendigkeit ist, sich einer Initiative anzuschließen und auch Teil davon zu sein. Wenn ich mir so Sachen angucke wie, es gibt mehrere so CO2-Unternehmen, der Tristan Förster aus München, jetzt komme ich gerade nicht auf das Unternehmen.
Climate Partner,
nee. Danke. Ja, genau. Okay. So, und es gibt ja ganz viele Initiativen, an denen sich Unternehmen, gerade Startups und junge Unternehmen, irgendwie anschließen, weil sie das auch deklarieren und ausdrücken wollen, dass sie sich für so etwas öffnen und dass das Thema angehen wollen. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ihr das weiterentwickelt und ein bisschen mehr Erfahrung noch dafür habt, wie diese Prozesse dann zu streamline sind, dass man das irgendwie in ein Subskriptionsmodell packt und dann Zugang zu Content hat oder vielleicht irgendwann Zugang zu hier bei euch auf der Webseite, ein Chat oder irgendwie Menschen und dass das Unternehmen auch bereit sind, dafür regelmäßig Geld zu bezahlen, weil das ja auch ein echtes Problem löst. Ja,
ja, absolut. Das Interessante ist halt, bei uns, also wir denken mehr über wie können wir die Wirkung steigern nach, als wie können wir den Profit steigern. Es ist, also
nur darauf, weil du gesagt hast, dass
nein,
wie langfristig sind denn Bundesländer in der Lage, das zu finanzieren? Und wenn ihr jetzt eine Workforce aufbaut, die dann hunderte Leute groß ist und dann sagt irgendwie Berlin oder NRW irgendwann so, ach, hier nach Jahr 3 verlängern wir das nicht, dann vor der Situation zu stehen, dann Geschäftsmodell da dran zu bauen, ist dann vielleicht die größte Herausforderung, als das dann jetzt
zu machen. Absolut. Sehe ich genauso wie du. Ich will erstmal Exzellenz im Produkt haben und in den Ergebnissen, die wir realisieren. Und dann will ich darüber nachdenken, wie man es halt verkauft. Und um da nochmal so ein Insight zu geben, auch so ein zentrales Learning aus der ersten Kohorte in Berlin, Wir haben es super gut geschafft, die Unternehmen zu mobilisieren, aufzuschließen, zu schulen etc. Und die haben dann halt wirklich Stellen geschaffen, die sie wirklich gerne inklusiv besetzen wollen. Da gibt es aber zu wenig Bewerbungen teilweise. Also das heißt, dass das System, also es gibt halt bei, wenn ihr jetzt als Unternehmer einen Menschen mit Behinderung gern beschäftigen wollt bei euch zu Hause, dann füllt den Pledge aus und dann könnt ihr danach bei der Agentur für Arbeit beim Arbeitgeberservice anrufen und euch mit dem sogenannten Reha-SB-Team verbinden lassen, also Reha, Rehabilitation und SB-Schwerbehinderung. Und da sind dann ExpertInnen, die quasi die arbeitslosen Menschen mit Behinderung betreuen für die Agentur für Arbeit und versuchen, die gezielt zu vermitteln. Ja. So, also das kann jeder machen. Aber diese Systeme funktionieren halt nicht so richtig gut. Und es sind ja auch nicht nur Arbeitslose, die für Stellen in Frage kommen, sondern es sind ja auch manchmal Leute, die unterhalb ihrer fachlichen Qualifikation irgendwelche Jobs machen, nicht gelistet sind und damit halt durch das System nicht erfasst werden. Das heißt, wir gucken gerade auch, dass wir so eine Art, ja, Community Talent Pool selber aufbauen, wo Menschen, die eine Behinderung haben und Bock haben, in der Startup-Szene zu arbeiten oder Bock haben, bei Unternehmen zu arbeiten, wo sie wirklich willkommen geheißen werden, wo sie selbst sein dürfen, wo sie ihre Behinderung nicht verstecken müssen, weil das ist auch noch so ein Thema, dass es einfach eine krasse Dunkelziffer gibt von Leuten, wo man das nicht sieht und die das halt auch verheimlichen. Und was ist das denn für ein Schmerz und wie viel Energie kostet das, diese Maske aufrecht zu erhalten? Boah, also das ist wirklich viel, was da noch getan werden kann. Und ich sehe es jetzt halt so, dass wir jetzt nochmal versuchen, auch diesen Talentpool zu entwickeln, damit wir neben den bestehenden Systemen, zu denen wir natürlich vernetzen, vielleicht auch einen eigenen Kandidatenkreis haben, wo wir gezielte Empfehlungen dann machen können oder auch Workarounds. Also im Sinne von, wir haben ein geiles Profil, liebes Unternehmen, schau dir das Profil mal an, bau doch einen Job für diese Person. Ich meine, das ist doch das, was viele Unternehmer in der frühen Phase machen. Wenn du halt unterwegs einen coolen Menschen kennenlernst, dann checkst du doch nicht, auf welchen Job könnte der passen, sondern du sagst, okay, ich will dich bei mir im Team haben und wir finden schon einen Weg, wie du wirksam wirst. Und also das ist, glaube ich, nochmal ein Feld, mit dem wir uns auch viel beschäftigen, nennt sich Job Carving, also das Schnitzen von Jobs, die zu den Bedürfnissen der Menschen halt passen. Und ein hochbegabter Autist, der ist halt nicht kompatibel zu einer Standardorganisation, aber der kann krasse Wirkung halt entfalten, wenn er richtig eingesetzt wird oder sie. Und dafür zu sensibilisieren und dann halt auch dafür zu sorgen, dass diese Wirkung sich entfaltet, das sind alles so die Themen, die gerade so meinen Alltag hier als Projektleiter von Inclupreneur halt bestimmen.
Total großartig, Nils. Danke, dass du das hier ein bisschen ausgebreitet hast. Ich werde auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil auch in den Shownotes verlinken. Wenn ihr das jetzt spannend fandet, entweder als Unternehmen oder wenn du dich angesprochen fühlst und möchtest in den Talentpool, dann schreib Nils an. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und deine Offenheit und dass du das hier beleuchtet hast, was ihr mit Hilfswerft und jetzt mit Inclupreneur macht. Und ich wünsche euch unfassbar viel Erfolg und also in beiden Bereichen.
Danke.
Im Wirkmodell und im Businessmodell und ganz, ganz gutes Gelingen.
Danke, Arne. Also vielen Dank auch an euch alle da draußen. Ich schicke noch einen Link rum mit so einem kleinen Pitch-Video, wo ich das für Bremen mal vorgestellt habe in 3 Minuten. Kann sich jeder mal anschauen und dann freuen wir uns auch aus anderen Bundesländern. Ihr könnt entscheiden, wo es Inclupreneur als nächstes gibt. Vielen Dank.
Mach ich auch in die Shownotes. Sehr geil. Nils, ciao.
Mach's gut, Arne.